los, ne?
Ja, hallo, herzlich willkommen zum Tante Emma Talk. Ich bin Anita, eure Tante Emma hier und heute mal ein bisschen ohne Plan in einen Frühmorgen-Schnack, so wie es eigentlich in einem Tante Emma-Laden immer ist. Ne? Man kommt rein und hallo, wie geht's dir? Ich möchte mal das und das und irgendwie kommt man ins Gespräch. Und dafür habe ich einen wunderbaren Interviewgast, einer der Top-Speaker in Deutschland. Ich habe die Ehre, danke. Hallo Susanne, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Einen wunderschönen guten Morgen, Anita, liebe Hörer und, wenn das Ding auf YouTube gehen sollte, liebe Zuschauer. Mich vorstellen, ja, ich bin das Chaos in Person. Wenn es um Schmerzen geht, seid ihr bei mir richtig. Ich gebe euch Schmerzen, damit die Schmerzen aufhören. Hört sich jetzt nicht ganz richtig an, ist aber so in der Art.
Aua.
Ja, also in diesem Sinne, guten Morgen. Ich bin auch noch nicht ganz wach.
Keine Ahnung.
Ja, es ist gemütlich.
Ich weiß nicht, wann die Leute das sehen. Ich stelle es auf jeden Fall morgens online, aber auf jeden Fall guten Morgen, guten Abend, welche Uhrzeit auch immer es gerade ist. Du fügst den Leuten anderen Schmerzen zu. Aua, wie machst du das denn?
Ganz einfach, es gibt am Körper bestimmte Zonen, da muss man ein bisschen auf dem Knochen rum. Das ist nicht so doll, damit die Muskelspannung gesenkt wird. Und dann kommen sie halt wieder in die Bewegung und in Übungen rein. Und dann der Rest machen sie dann alleine zu Hause mit Übungen.
Ach, es ist komm, relativ bitte vorbei. Harmlos. Ich habe auch gerade Schmerzen.
Moment, wo sitzt du nochmal? Nicht in Niedersachsen, ne?
Nicht in Niedersachsen, aber nicht so ganz weit weg von dir. Also NRW ist ja gerade so nebenan.
Ja, also ich mache Hausbesuche, so ist das nicht. Kommt auf dein Bankkonto an.
Sehr gut, sehr gut. Viele Leute sind ja im Homeoffice, so wie ich. Komme ich ja jetzt gerade auf Schmerzen, weil ich auch Schmerzen habe und so einen tollen Stuhl hier habe, dachte ich zumindest, aber der kippt immer so toll.
Super.
Ja, was rätst du den Leuten, die im Homeoffice sind und ganz viel auer Rücken haben, wie sie sitzen oder sollen sie die beim Stehen arbeiten oder einen bestimmten Stuhl holen oder auf so einen Ball sitzen, weil ich merke gerade, das wird richtig verspannt gerade.
Es gibt da so etwas, das nennt sich ein Faszienball. Ich gucke gerade rum, ich habe jetzt hier gerade keinen bei mir im Atelier liegen, aber das sind diese kleinen, runden, schwarzen Dinger. Und damit kann man mal so die Muskulatur so ein bisschen anmassieren, also richtig schön reindrücken. Man muss aufpassen, dass man sich nicht zu viel Schmerz zufügt dabei. Also wenn es so losgeht mit dem Zusammenkneifen der Augen, dann ist das ein bisschen viel. Okay. Der Masochist mag drauf stehen, aber das ist immer Masochismus für Anfänger. Das ist ganz wichtig, nicht für Fortgeschrittene. Ja, also für Fortgeschrittene ist bei mir dann in der Praxis mit bösen Fingern. Und dann gibt es halt auf dem Knochen, hinten auf dem Schulterblatt, gibt es so Punkte, da merkt man auch, das tut ziemlich weh auf der Knochenkante. Und da mal drüber gehen. Okay. Und das Gegenstück vom Muskel sitzt halt hier oben am Kopf, am Hinterkopf. Unten hast du die Senke. Ja. Wenn du von dem Hals hochkommst, das ist erstmal ein bisschen weich. Nicht den, sondern ein kleines Stückchen höher. Da merkst du nochmal so eine Knubbelecke, wie so eine Kante, wenn du drüber fährst.
Ihr könnt gerne mitmachen.
Und genau da ist das Gegenstück von dem Muskel. Und da mal die Kante langfahren. Und dann hast du schon eine Menge drin.
Sehr gut.
Aber wir können es auch richtig effizient machen. Das andere ist nämlich Dehnen. Der langweiligste Sport der Welt. Ich hasse es wie die Pest. Und ganz ehrlich, ich sitze an meinem PC-Tisch auch immer wie so ein Schlumpf.
Ja, ich sitze immer wie Gollum am Ende. So, mein Schatz. Und am Ende des Tages denke ich, oh Gott, wie sitzt du denn da?
Ja, ich schreibe momentan an einem Buch und da gehen dann auch mal 3, 4, 5 Stunden ununterbrochenes. Ja, jetzt den Satz noch, ja, Kind ist in Ordnung und irgendwann sitze ich da wirklich so, keine Chance. Ja. Und dann wieder gerade zu werden, ist schon schwer.
Ja, und also für die Zuhörer, man ist dann richtig so eingesackt.
Ach ja, stimmt, wir haben ja Zuhörer, Entschuldigung. Also machen wir das jetzt für Zuhörer, einmal eine Übung zum Mitmachen, wenn du Lust hast.
Ja, auf jeden Fall.
Was wirklich gut hilft, also normalerweise hält man das 2, 2,5 Minuten. Wir machen es im Schnelldurchlauf, dann... Es ist nichts langweiliger, als 2 Minuten jemanden zuzuhören, der nichts sagt oder zuzusehen, der sich nicht bewegt. Das kannst du nicht auf YouTube bringen, diese Therapie.
Nein.
Ich werde ganz rot. Was soll das? Also wenn man sich gerade, Moment, setze ich einfach gerade hin.
Gerade hin, setz dich gerade hin.
Richtig schön gerade Brust raus. Ja, auch die Männer bitte Brust raus. Im Notfall vorstellen, man hätte riesen Melonen vorne, die möchte man irgendwo zeigen.
Ja,
hilft also immer, die Vorstellung.
Brust raus. Mhm.
Ja, wenn es geht, sogar noch ein kleines Hohlkreuz hinten machen.
Ja,
also wirklich ganz weit die Titulatur nach vorne, bitte. Entschuldigung, das ist wieder Praxis. Ich nehme kein Blatt vor den Mund. Man nimmt den Kopf zum Beispiel, die eine Hand, nehmen wir mal die linke Hand, über den Kopf zum rechten Ohr. Die rechte Schulter nach unten und den Kopf jetzt langsam mal nach links rüberziehen. Das dürfte irgendwann anfangen zu ziehen.
Ja, das ist sehr
Nicht
angenehm.
so tief, wenn du so stöhnst, ist das etwas zu viel.
Okay.
So ganz kurz vorher.
Ganz
So,
kurz
und
vorher.
ja. So, das einfach mal so halten. Und dann kann man auch ausprobieren, den Kopf mal so ein bisschen auf 45 Grad nach vorne zu nehmen, dann tut es noch mehr weh.
Ah,
Also
sehr
in so eine
schön.
Schräglage.
Ja, ich merk's. Ich
So.
hoffe, du Zuschauer, Zuhörer, machst auch schön mit, damit sich da was lockert.
So, und wenn man rauskommt, bitte ganz langsam rauskommt. Es könnte einem dabei schwindelig werden. Und das hält man dann so für 2, 2,5 Minuten, ganz gemütlich.
Ach, okay,
Und dann
ja.
merkst du mit der Zeit, wie halt der Muskel sich entspannt.
Ja, danke für den Tipp. Das ist schon mal sehr viel wert, finde ich, im Homeoffice, weil ich merke durch dieses Sitzen, ne, wie sich das auch verändert im Körper, im Rücken überhaupt und auch geistig. Also ich habe das Gefühl, dass ich geistig jetzt nicht verkomme, das ist total übertrieben, aber man hat nicht mehr so die sozialen Kontakte, die man sonst hat, ne? Normalerweise trifft man dann den Kollegen oder in deinem Fall Patienten oder Kunden oder sonst wie, aber ich habe keinen großen Grund mehr rauszugehen seit ein paar Wochen und hocke hier immer nur vor dem Bildschirm. Und ich denke mal, vielen Leuten geht es so. Die sollten mal in einen Tante-Emma-Laden, finde ich, und einfach mal mit den Leuten quatschen. Muss ich mir mal selber in den Arsch treten.
Was fehlt, ist einfach die Inspiration von außen. Ich kriege ja auch wahnsinnig viel Inspiration durch meine Patienten. Ich habe ein ausgeprägtes Sozialleben, trotz der momentanen Situation. Morgens mein Kaffee, Schlag 8 Uhr stehe ich da in meinem Kaffeebütchen und dann kriege ich natürlich den ganzen Dorftratsch mit. Das hilft schon eine Menge.
Ja,
Also so bin
glaube
ich
ich.
durchgekommen. Und wenn ich nur zu Hause sein würde, ich wohne auf dem Dorf, hier ist gar nichts. Also hier ist noch, ich würde sagen, Fuchs und Hase sagen sich wirklich noch gute Nacht. Das ist
Die haben
eine
sich so lieb.
Straße. Nein, es ist das Niemalsland. Eine
Ja.
Straße, 830 Meter lang. Und dann hast du ein paar Häuser rechts und links und ja, Ende der Geschichte.
Super. Ja, dann wird man wirklich ja, verrückt, würde ich jetzt nicht sagen, obwohl an manchen Tagen, wenn man so ganz alleine ist, denke ich schon, dass man ein bisschen komisch im Kopf wird, merke ich zumindest.
Das ist bei mir Grundvoraussetzung für meinen Job. Ich fühle mich pudelwohl. Also das größte Highlight war der Sturm letztes Wochenende. Der hat tatsächlich drei Bäume umgelegt und wir kommen nicht ran, um die Platz zu machen, weil alles unter Wasser ist auf dem Grundstück. Und wir wohnen nicht
Nein.
am Fluss.
Nein, ach krass.
Ja, jetzt hoffen wir, dass der nächste Baum nicht umfällt, damit wir den Folientunnel noch behalten können. Also ich habe Sport draußen theoretisch geplant, im Sinne von Kettensäge und Spaß haben. Praktisch geht das gerade nicht.
Ja,
Also
krass.
heißt es Home Gym.
Wie ist es sturmtechnisch aktuell bei euch?
Gar nichts. Wir haben Sonnenschein. Ich habe nicht mal künstliche Beleuchtung hier im Studio an.
Nee, ich ja auch nicht. Aber so davor, das Wochenende war schon sehr stürmisch. Da waren wir richtig nervös, so wie bei dir, dass die Bäume nicht umkippen gleich, weil die Bäume direkt an der Straße sind und da könnten die Bäume oder zumindest die dicken Äste auf das Auto drauffallen von dem Nachbarn. Und dann waren wir doch schon so, hoffentlich geht das gut. Ja.
Vorteil ist, Nachbarn sind weit genug weg bei mir. Also,
Sehr gut, ja.
es
Hat
hat einen
Vor-Nachteile.
Haselnussbaum erwischt.
Ein Haselnussbaum. Oh je.
Ja, der ist jetzt platt. Also vom anderen Baum, der draufgeplumpst ist.
Oh je, okay.
Ja.
Ach, krass.
Aber was mir aufgefallen ist mit den Menschen momentan, die haben tatsächlich alle irgendwie, ich würde nicht sagen, einen Schaden weg. Also, ich meine das jetzt sehr liebevoll.
Ja,
Das ist
alles
ganz
gut.
höflich gemeint. Aber was mir so aufgefallen ist, ist, sie sind aggressiver geworden. Ob ich nun einkaufen gehe, ich gehe meistens spät abends, kurz vor Ladenschluss einkaufen oder ganz früh morgens. Die sind wie angefasst. Also es ist schwer, in freundliche Gespräche zu kommen. Ich liebe dann meine Verkäufer überall, mit denen schnacke ich mich dann fest, so wie wir jetzt hier ja gerade auch. Aber man sieht es denen an. Also die Schultern gehen immer mehr nach oben. Ich beobachte
So?
Menschen halt gehen. Ja, die machen den, ja, die sind so wie hochgezogen zu den Ohren. Ja, dieses Verkrampfte, die Schulterblätter gehen auch, also die Schultern selber gehen nochmal nach vorne. Die laufen so leicht bucklig. Und das ist immer mehr, auch junge Menschen. Also
Tatsächlich.
ich rede jetzt nicht so von mein Alter aufwärts, was man ja als alt bezeichnen kann, je nachdem, wie alt jetzt deine Hörer gerade sind. Aber
Nee, ja, alle halt knackig, jung und knackig wie wir.
Ja, ab 40, habe ich mir gesagt, wird das Leben bunt und lustig. Es ist bunt und lustig. Aber ich sehe 15-, 16-Jährige damit schon, also nicht so die typische Handy-Haltungs-Körperhaltung.
So, nach unten?
Ja, der Zombie, der unterwegs läuft halt. Ne? Wir haben die Zombie-Apokalypse, die ist da.
Die ist da.
Sieht man doch gute Jugendliche.
Nur anders als wir da, ja.
Ja, also mein 17-Jähriger, der sitzt mit seinen Freunden zusammen draußen und die zocken. Hallo? Am Handy. Aber nicht an einem Handy, sondern an 5 Handys, wenn die zu 5 sind.
Oder wenn sie eine Unterhaltung führen, dann immer über Handy, ne? Nicht direkt irgendwie sprechen, sondern ja. Okay.
Herz allerliebst. Also ja, Zombie-Apokalypse. Aber diesen sogenannten Nerd-Neck, wie man das nennt, also diesen Sekretärin-Nacken oder sowas, den meine ich gar nicht mal so, sondern die laufen auch teilweise, muss man echt mal beobachten, mit dem Oberkörper leicht nach vorne. Mhm. Ich sage mal, das ist der Homeoffice-Schaden. Denn das Problem ist, durch das viele Sitzen verkürzt die Bauchmuskulatur. Das heißt, man läuft wie so ein Rollatorgänger immer weiter nach vorne. Ich nenne diese
sehr
Menschen,
schön,
ja. Ja, ich nenne diese Menschengruppe tatsächlich, das ist eigentlich die neue evolutionäre Stufe, das ist der Homo Rollator.
Homo Rollator, ja. Ich glaube, ich füge mich auch bald ein, wenn es so weitergeht.
Da hilft nur eins, dann hat man ja auch meistens Rückenschmerzen von, gerade so unterer Rücken. Mein Papi hat immer gesagt, wenn es hinten wehtut, sollte man vorne aufhören. Das darfst du jetzt gerne auslegen, wie du möchtest.
Ah ja,
Ja. Das kann man auf verschiedene Weisen auslegen. Also entweder das ist der dicke Bauch, also deutscher Ring oder sowas, den meine ich nicht. Ich meine auch nicht das männliche Geschlechtsteil, sondern tatsächlich die Tatsache, dass man zu viel gesessen hat. Das ist vorne verkürzt.
Ja.
Und man kennt das ja nach einer langen Autofahrt. Man steigt aus und das Erste, was geht, ist der Griff in den unteren Rücken.
Ja,
und dann langsam nach hinten recken. Kannst du zu Hause wunderbar an der Küchenplatte machen. Hält sich an der Arbeitsplatte fest, dehnt sich nach hinten über für 2-2,5 Minuten, wie immer. Und dann merkst du in der Bauchmuskulatur so einen langsamen Zug drin. Geht aber nur im Stehen, nicht im Sitzen. Weil du ja den Knick zwischen Oberkörper und dem Oberschenkel, den musst du ja mal loswerden. So, und die Bereiche kann man auch mal hübsch stehen. Dann gehen die Rückenschmerzen auch wie von Wunder weg.
Ja.
Zumindest die vom Sitzen.
Ja, und die im Stehen schon so laufen, wie du meinst, dieses in sich Gekehrte, nenne ich das mal, das ist ja auch eine typische Haltung, wenn du so in die Depression kommst. Ne? Da hast du auch so eine hochgezogene, gebeugte Haltung und du gehst auch ganz anders, also schwerer. Also du hast das Gefühl, die Leute haben irgendwas Bleierndes in den Beinen. Also das ist so der typische Gang von so schwer depressiven, würde ich mal sagen. Also nicht mit einer leichten Depression, oh, mir geht's mal schlecht, sondern wo du schon richtig tief drin bist. Und ja, es kann sein, dass viel mehr Leute auch in diese Depression reingerutscht sind. Also ich merke, dass viele sich auf diesem Kontinuum so pathologisch und gesund irgendwie in der Mitte pendeln und kurz davor sind, Richtung pathologisch zu pendeln. Also es ist gerade so ein Kipppunkt bei vielen Menschen, so erlebe ich es zumindest.
Ja, es ist tatsächlich so. Ich habe viel mit Depressionen momentan zu tun, also mit Patienten, die das haben. Und das Einzige, was denen angeboten wird, sind irgendwelche Pillen, meistens Serotonin-Wiederaufnahmehämmer. Mhm. Und dann halt netterweise nochmal Gesprächstherapie, sofern denn ein Termin zur Verfügung steht.
Das ist auch nochmal eine Sache, ja.
Ja, aber unabhängig davon, in der Gesprächstherapie, da sind die teilweise ein Jahr, zwei drin gefangen und es wirkt nicht. Sondern muss man einfach mal hintergucken, was ist los im menschlichen Körper? Warum wirken die Therapien nicht? Bei den Pillen wissen wir wissen nicht, wie sie wirken, aber sie funktionieren irgendwie. Aussage.
Ja, das stimmt.
Das steht offiziell auf der Aussage, auf der Webseite irgendwas in der Art drauf.
Ja, das steht da sogar so drauf.
Es ist auf gut Deutsch, schmeiß den Scheiß weg. Warum soll ich Serotonin, ja, die Pumpe im Endeffekt dazu bringen, dass sie das nicht wieder aufnimmt? Warum gehe ich nicht bei und gehe an die Ursache? Warum hat der Mensch zu wenig Serotonin?
Ja.
Ja. Das kann man durch ein einfaches Blutbild bestimmen, wenn man mal beigehen würde und Mikronährstoffe misst. Mhm. Gehen wir mal davon aus, das hat denn jemand gemacht, kriegt dann seine B-Vitamine, was haben wir noch im Angebot? Magnesium, Vitamin-D-Spiegel, nicht auf 30 Nanogramm, sondern mal auf 80 hochgeknallt. Mhm. Da hast du die meisten haushaltsüblichen Depressionen, bist du schon mal los. Es ist so. Also wirklich, jedes Mal beobachte ich das, nach 4 Wochen ist das Krankheitsbild verschwunden. Beim Trauma ist klar, da muss die Gesprächstherapie her. Das ist logisch. Um Gottes Willen. Also ich sage nie, wenn du eine Depression hast, geh nicht zum Seelenklempner. Im
Ey,
Gegenteil.
ja, mach mich nicht arbeitslos.
Nein, 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 das habe ich nicht vor, um Gottes Willen. Aber ich möchte auch den Menschen, die im Kopf
Ja,
rumschustern,
natürlich.
immer mehr mit an die Hand geben und sage, okay, Leute, guckt doch einfach mal nach.
Ja.
Geht einen Schritt, guckt nach, was stimmt in der Hirnbalance nicht. Denn eine Depression ist ja vom Grundprinzip her nichts anderes als eine Stoffwechselstörung des Gehirns. So. Und so böse, wie das jetzt klingen mag, aber was hilft Reden gegen eine Stoffwechselstörung?
Ja, das stimmt. Also, dass
Funktioniert
man
nicht.
das eine guckt, aber das andere auch nicht außer Acht lässt, weil ich finde, bei Depressionen, aber auch bei allen anderen psychischen Störungen gibt es nicht die eine Ursache, sondern es sind ganz viele Fragmente, die ineinander greifen. Und da kann man die eine Ursache meistens auch gar nicht ja, rausfiltern, sondern es sind mehrere gleichzeitig oder mehrere kleinere, die sich über die Zeit kumuliert haben und dann explodieren und schwuppdiwupp sind sie in der psychischen Krankheit. Meistens sind es ja Depressionen, es ist ja die Volkskrankheit irgendwie hier. Nummer eins habe ich auch viele gesehen, aber viele rutschen auch in eine Angststörung, dass sie sich immer mehr zurückziehen und überhaupt Angst haben, mit Leuten umzugehen. Also das beobachte ich auch, immer mehr Ängste. Ist das bei dir in der Praxis auch so? Also sind da viele Depressive, ja, aber wie ist es mit den Ängsten?
Wenn die zu mir kommen, spätestens wenn die rausgehen, betteln die zum nächsten Termin, weil wir nebenher auch Gesprächstherapie tatsächlich machen. Das ist ein Baustein bei mir, weil ich aber sage, es gehört dazu, den Menschen im Ganzen zu sehen. Und ich habe zum Beispiel auch eine Psychologin bei mir in der Behandlung, also wirklich super liebes Ding, aber die ist völlig überfordert, auch was hat jetzt 35 Jahre Berufserfahrung, die ist kurz vor der Rente. Ich sage mal super liebes Ding, also ich sage mal, es ist meine junge Frau da, die da rumläuft. Ich bin immer nett zu Menschen. Es gibt immer ein Kompliment. Ich finde immer irgendetwas an einem Menschen, was mir gefällt. Selbst an dem größten Punkt, 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 Loch. Das ist mir egal. Irgendwas Nettes gibt es immer zu sagen. So, sie ist eine Koryphäe auf ihrem Gebiet, alles wunderbar, alles schön, aber auch die hat das, ja, Angststörung in dem Sinne nicht, aber wir haben mal ausprobiert, wie das ist, was sie machen kann mit ihren Patienten und wir sind zur Bewegungstherapie tatsächlich gekommen. Denn was man nicht vergessen darf, ja, die Hilfe mit dem Sprechen ist wichtig. Für mich ist es mit den Patienten ja auch wie eine Therapie. Ich habe ein Sozialleben. Hallo? Man kann lästern, man kann rummeckern, man kann heulen, man kann sich über die Kinder ventilieren. Läuft. Aber zeig mir einen Menschen, der keine Probleme hat.
Nee.
Jeder hat welche. So,
Ja, selbst Gott hat, glaube ich, Probleme, wenn man meint, das Göttliche hat keine Probleme. Ich glaube schon.
im Notfall sind wir das größte Problem. Aber was
Okay,
soll's?
führt jetzt zu weit. Ja, alles
Ja.
gut.
Aber wir sind beigegangen und haben gesagt, okay, wir versuchen es mal mit Bewegungstherapie. Ich habe ihr ein paar Übungen gezeigt. Sie kam halt wegen Schulterschmerzen, Nackenschmerzen. Wir sind beigegangen und haben den gesamten Brustbereich geöffnet. Das heißt, wenn jemand so zusammenkauert, das hast du ja bei vielen
Ja,
psychischen Krankheitsbildern,
auf jeden
bei
Fall.
Menschen, die unzufrieden sind, das ist ja noch nicht mal ein Krankheitsbild, aber die so sind so, ach, immer wieder Homeoffice, ne? Oben schick angezogen, unten eventuell nur ein Unterglück, wenn überhaupt.
Soll ich mal ein Geheimnis lüften?
Lass mich raten. Ich habe eine Yoga-Hose an. Okay, das geht, glaube ich, zu weit. Keine Bilder, bitte. Ach so. Nein, aber wir sind beigegangen und haben gesagt, okay, was können wir den Menschen noch mit auf den Weg geben? Und man sitzt ja wirklich nur noch zu Hause. Egal wie, ob man es mag oder nicht mag. Selbst Mütter mit ihren Kindern teilweise gefangen oder auch Väter. Ich tue mal so, als wäre ich der Auffassung, dass alles divers und woke ist. Ich benutze das generische Maskulin und ich liebe es. Aber was können die denn noch? Die können nicht ins Fitnessstudio rennen. Wenn sie ungeimpft sind, sowieso nicht. Die meisten haben keine Lust, mit einer Maske da reinzulatschen und so weiter und so fort. Was bleibt ihnen denn übrig? Irgendein YouTube-Fitnesskanal. So, und dann hängen sie schon bei einem Psychologen, haben da eventuell irgendwas gekriegt. Die macht auch so Gruppentherapien. Da haben wir gesagt, okay, alles, was vorne eng ist, muss einfach mal wieder aufgerichtet werden, aufgemacht werden. Und das haben wir auch über Dehnübungen gemacht. Also wir sind beigegangen, haben die Schulter nach hinten aufgedehnt, also Arm richtig nach hinten in die Streckung, auf verschiedenen Winkeln. Dann sind wir beigegangen, das, was ich erzählt hatte mit dem Bauchstrecker, den haben wir gemacht. Also wirklich die gesamte vordere Linie. Du musst lachen. Den Menschen ging es danach besser. Die Probleme waren nicht gelöst,
Nein,
um
nein,
Himmels Willen.
nein.
Aber sie waren optimistischer. Und man darf nicht vergessen, die Faszie wird unterschätzt. Die Forschung ist ja sehr jung. Das ist dieses dreidimensionale bindegewebsartige Netz, um das ganz stark vereinfacht zu packen. Und die hat auch die Möglichkeit zu reagieren. Das heißt, die zieht sich auch zusammen. Es ist ein eigenständiges, im Endeffekt, Organ. Und wie gesagt, das ist jetzt total auf, ne, Basis
rund. Ja, ach, alles gut.
Und das Problem ist aber, dass sie sich daran gewöhnt, zusammengezogen zu sein.
Ja, ja.
Und da werden Emotionen reingesteckt. Also die Theorie, bewiesen ist es, was jetzt kommt, wissenschaftlich noch nicht. Aber die Theorie ist zum Beispiel zu sehen, bei Menschen, die ein Trauma hatten. Gerade als Frauen, ich gebe mal ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe 2000, jetzt lass mich nicht, wann war das? 15, ich habe zu viele Kinder, ich muss mir die Geburtsdaten merken. Irgendwie. Ja, Entschuldigung.
Wann hast du nochmal Geburtstag? Ach, Entschuldigung, ich mache dir noch einen Kuchen.
Ja, ich habe im Juni alle 8 Tage ein Kind, also lass gut sein. Naja, die Kleine kam zur Welt, das ging mit einem riesen Knall, mir wurden die Bauchmuskeln durchtrennt, also ich habe ein schweres Trauma auch hinter mir, so Notkaiserschnitt ohne Narkose, ohne Betäubung. Das heißt, doch, die Narkose kam, da war das Kind schon 3/4 draußen, wie auf einem Kriegsschlachtfeld. Und die Sprüche des Anästhesisten, ich könnte den heute noch vierteilen, zumindest gedanklich. Ich bin inzwischen dazu übergegangen, mir vorzustellen, ich reiße ihnen die Fingernägel einzeln aus.
Ja, ja, okay. Das ist
hat er länger was von. Vierteilen ist immer so endgültig.
Ja, genau. Dann hat er ein bisschen länger was davon, das stimmt.
So, wann habe ich mir eingefangen? Tatsächlich wie nennt sich das? Posttraumatische, keine Ahnung, was, Störung. Ja, aber volles Fund. Plus noch, das erste Mal beim Leben, eine schöne postportale Depression obendrauf.
Wunderbar.
Ja, und dann nebenher noch eine Sepsis und gib Gummi, Kaiserschnittnaht aufgeplatzt. Also das halbe Jahr war wirklich, meine Eltern dachten, ich will mich umlegen. Und ich sage mal, selber umbringen ist für Anfänger. Es ist, sorry, aber das geht nicht. Augen zu und durch, ja, das tut ein bisschen weh. Und ich gucke heute zurück und sage, cool, dass mir das passiert ist.
Das werden, glaube ich, viele nicht verstehen.
Man muss es daher sehen, ich kann heute Schmerzen von Menschen nachempfinden. Ich weiß, wie es sich anfühlt, da alleine zu stehen, nicht zu wissen, wie es weitergeht. So, und mir ist einfach aufgefallen, durch Bewegungstherapie, durch Mikronährstoffergänzung, durch das Sprechen darüber, auch mit Leuten, die es gar nicht mehr hören konnten, war mir eigentlich Wumpe. Nach 6 Monaten war der ganze Kram wirklich weg. Mhm. Also es war schön. Und ja, die Gesprächstherapie ist wichtig, aber auch, dass man sich selber wieder an den Haaren herauszieht.
Ja, auf jeden Fall.
Und jedes schreckliche Erlebnis, davon habe ich ein ganzes Rudel in meinem Leben hinter mir, nimmt und sagt, okay, wofür könnte es gut gewesen sein? Zum Beispiel Corona bringt uns derzeit an das absolut menschliche Limit. Der Mensch ist ein soziales Lebewesen. Der braucht das soziale Umfeld. Nur so, wie wir jetzt hier technisch miteinander verbunden sind über Zoom, ja, es ist ganz nett.
Aber es reicht nicht, bei Weitem nicht.
Nein, so, und das bleibt drin. Ich bin nun ganz viel danach operiert worden, weil sie mir die Bauchmuskeln durchtrennt haben. Also chronische Schmerzen, Fibromyalgie, gib mir mehr Diagnosen, habe ich alle. Komisch, ich bin schmerzfrei. Ich nehme nichts, keine Pille, kein gar nichts. Aber das ist halt tatsächlich durch viel, viel Bewegung. Ich habe die Faszie wieder angesprochen. Und worauf ich hinaus wollte, ist die Theorie dahinter ist, wir müssen nach so einem Trauma wieder funktionieren, gerade als Frauen, wenn wir Kinder zur Welt bringen. Unabhängig jetzt von der lustigen Depression, die hat das Ganze ein bisschen übler gemacht. Aber man sitzt da, man hat dieses kleine, quietschende Etwas vor sich, das will gefüttert werden, will gestillt werden oder Flasche in den Hals. Du musst funktionieren.
Ja.
Und die nicht wissenschaftlich belegte Theorie ist halt, dass sich tatsächlich dieses Trauma in die Faszie reinsetzt, damit es aus dem Gehirn raus ist. Es ist ja alles miteinander im Körper verbunden.
Ja, natürlich. Also und ich kriege immer große Kuhaugen, wenn ich sage, ja, Körper und Psyche, die sind nicht getrennt. Da ist nicht Körper, da ist Psyche. Ineinander verbunden. Wie? Ja! Aber vielen ist das irgendwie bewusst, aber doch nicht bewusst. Ne? Und klar, und dann, ich hatte auch viele Psychosomatiker, die depressiv waren und auch gesagt haben, ich habe was am Magen. Und nee, also so haben sie nichts am Magen, aber lass uns doch mal gucken, was dann noch dahinter ist im Magen. Und ich gebe dir recht, Bewegung wirkt auch gut. Wir hatten in der Psychiatrie auch Bewegungstherapie. Und ich finde so die Kombination aus Gesprächen, wie du sagst, und Bewegung und auf mehreren Ebenen, weil wir sind ja nicht eindimensionale Menschen, ne? Also es geht ja nicht nur über den Kanal, sondern nur über den und den Kanal. Und wenn man das kombiniert und weiß, wie man das kombiniert für einen selber, ich meine, was mein Weg ist, ist nicht dein Weg und was dein Weg ist, ist nicht der Weg von weiß ich nicht, der Anja, Tanja oder dem Günther. Ja, ich denke, die Kombination macht es und dass man einfach versucht, wirklich aktiv zu sein, auch wenn man gerade depressiv ist. Aber wenn man jeden Tag ein Stück weit versucht, denke ich schon, dass man sich da rausziehen kann. Ich denke, das, was du im so im Groben sagen wolltest.
Ja, das Problem dahinter ist aber tatsächlich das Wissen. Das hast du eben schon richtig gesagt. Die meisten Leute lernen in der Schule, in ihrer Ausbildung, das muss nach Schema F so und so laufen. Dann hat man noch ein bisschen Spielraum rechts und links und das war's. Dieses über den Tellerrand hinausgucken, das wird nicht gelehrt. Dass man guckt, was haben andere Fachgebiete zu bieten. Dass man sagt, okay, der menschliche Körper, was braucht er? Der braucht 47 Bausteine. Sind die drin? Ist da alles tutti? Ein bisschen plus minus hat jeder. Aber sind die ungefähr da, wo sie sein sollten? Sollte im biochemischen Bereich zumindest alles in Ordnung sein. Dann geht man weiter und sagt, okay, ist ein Trauma. Dann bist du ja nun voll in der Schiene drin. Dann kannst du nämlich auch durchgehen und sagen, okay, was ist die psychologische Ursache? Wo ist das Grundproblem? Wann ist es passiert? War das schon in der Kindheit? Irgendwann später? Ist dem einfach nur so eine Laus über die Leber gelaufen? Wer weiß, was es sein kann? Dann kann man darin drin richtig gucken. Und das Ganze kann man dann auch noch multimodal ergänzen, halt mit im Notfall Medikamenten. Man darf nur bei Medikamenten nicht vergessen, dass jede Pille, die eingeworfen wird, auch Mikronährstoffe wieder verbrennt. Das braucht sie zum Verstoffwechseln. Und damit haben wir wieder ein Defizit irgendwo.
Ah ja.
Na, weil wir schieben etwas in uns hinein, was wirken soll. Aber damit die Wirkung sich überhaupt entfaltet, der ganze Kram überall hin transportiert wird, damit es in der Zelle umgesetzt wird, dafür wird wieder was im Körper verbrannt.
Macht
Sinn. Mikronährstoff.
Macht Sinn. So.
Wenn wir also jetzt schon ein Defizit haben und dann noch Pillen obendrauf schmeißen, bauen wir uns irgendwo ein Defizit rein. Da gibt es ein tolles Buch von dem Apotheker Dr. Gröber von. Das nennt sich Arzneimittel und Mikronährstoffe. Und da findet man unheimlich viel drin, also viele Medikamente, wie wirken die mit anderen Sachen zusammen, also nach Wirkstoffgruppen geteilt, ist ein Fach chinesisch, also jetzt nicht zu empfehlen für Otto-Normalverbraucher. Aber ich denke, das gehört für mich tatsächlich in einer Arztpraxis, in einer Therapeutenpraxis dazu, dass man mal grob nachgucken kann, okay, ich hau dir jetzt einen Blutdrucksenker rein, was macht der?
Ja, aber dass auch multidisziplinär auch die Leute Bescheid wissen. Und ich habe das Gefühl, viele Fachkollegen sind im wahrsten Sinne des Wortes Fachidioten und gucken nicht, wie du sagst, über den Tellerrand und lassen den Patienten einfach total ratlos dastehen, weil sie selber irgendwie ratlos sind. Und ich finde, da fängt es an, ne, dass die sich professionell damit beschäftigen, auch die den Leuten das weitertragen können. Hey, es gibt nicht nur eine Sichtweise, es gibt mehrere Sichtweisen. Es fängt langsam an, muss ich sagen. Als ich angefangen habe in der Psychiatrie zu arbeiten, fingen die Ärzte auch an zu sagen, nee, versuchen Sie es erstmal mit Bewegung, Gespräche und dann gucken wir mit den Medikamenten. Aber es war ja lange nicht so und es ist ja noch nicht in allen Köpfen angekommen, dass man versucht, mehrere Gebiete abzudecken oder zu raten, ja, guck doch mal, vielleicht hilft dir Homöopathie oder vielleicht hilft dir Faszientraining oder vielleicht hilft dir XY. Klar, man kann nicht alles überblicken, aber zumindest sollte man so ein bisschen wissen, dass es mehr gibt und vielleicht den Menschen dazu anstoßen, irgendwie zu recherchieren oder zumindest zu raten, wo kann ich gucken. Ich glaube, ich würde mich hilflos fühlen als Patient, wo kann ich gucken? So, Google, klar, aber was für ein Stichwort gebe ich rein? Ich habe Schmerzen, aua.
Ja, also das Problem habe ich ganz oft, dass die Menschen, die zu mir kommen, ich sammle immer so die Menschen auf, die irgendwo von der Therapieliege gefallen sind. Das heißt, da hat nichts geholfen. Die kommen natürlich meistens mit Schmerzen bei mir an, manche schon zur Mikronährstoffberatung. Und ja, ich darf dann erstmal das richten, was über 20 Jahre nicht funktioniert hat. Also ich habe Fälle wirklich mit 20, 30 Jahre lang Schmerzen, chronisch. Es geht nicht weg, ist mal ein bisschen besser und ich soll dann Wunder bewirken. Standardspruch bei mir in der Praxis ist immer Wunderheilung, Sonntagskirche, 9 bis 13 Uhr, nicht meine Baustelle. Wir gucken aber, was wir machen können. Und was ich immer ganz gerne habe, ist tatsächlich als allererstes, gerade bei so schwerwiegenden Sachen, Laborergebnisse. Und zwar nicht großes Blutbild, kleines Blutbild, das können Sie sich in der Haare schmieren, interessiert mich nicht. Denn in diesen Blutbildern taucht erst dann etwas auf, wenn im Körper bereits, Entschuldigung für den Ausdruck, aber die Kacke am Dampfen ist.
Ja.
Vorher taucht da nichts auf. So, und ich möchte halt wissen, wie ist der Vitamin-D-Spiegel? Gerade in der Winterzeit ist es für mich das A und O, den muss ich wissen. Magnesium, wie sind die B-Vitamine aufgebaut? All das gehört zum Beispiel zur Nervenreizweiterleitung mit dazu. Und wenn da nicht genug drin ist, da kann ich mich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln. Es wird nicht funktionieren. Oh Gott, diese Bilder im Kopf.
Ja.
Oh Gott, das Radieschen stellt sich auf den Kopf. Nein, aber es wird nichts passieren. Und bei den Ärzten bin ich ganz am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, echt belächelt worden. Ich musste die Patienten reihenweise ins freie Labor schicken und sagen, ja, lasst euch das abnehmen. Die wussten dann, was ich haben wollte. So, aber inzwischen hat sich das rumgesprochen. Ich will diese Werte haben. So, und ich mache auch Druck bei den Ärzten. Ich rufe die an, ich schnauze die zusammen. Ich habe eine gehabt mit einem Vitamin-D-Spiegel von 1,41.
Okay, was heißt das für
Das
Laien?
ist Nanogramm pro Milliliter, das ist so kurz vor Exitus. Das ist kurz vorm Tod.
Yay.
Fehlt dir ein Baustein, machen wir es ganz kurz und knapp, fehlt dir irgendein Baustein zu 100%, bist du 2 Meter unter der Erde. Keine Diskussion drüber. Ist der weg? Ist der weg. Also von diesen 47 essentiellen Bausteinen. So ein 1,41 ist wirklich kurz vor Exitus. Laut Robert-Koch-Institut soll er bei 30 liegen. Ab 50 gäbe es nichts mehr für eine Knochengesundheit. Ich jag den Vitamin-D-Spiegel auf 80 Nanogramm pro Milliliter hoch. Das ist, die meisten Ärzte schreien dann schon und sagen, oh, wie können Sie nur? Dass seine Vitamin-D-Vergiftung, das ist schon total veraltet. Die Studien sind raus seit Jahren schon, dass das so ein Spiegel ist, bei dem der gesamte Stoffwechsel, die gesamte Genetik auch tatsächlich vom Vitamin D in irgendeiner Form positiv beeinflusst wird. Beim Spiegel rund um 80 Nanogramm sind es 1200 und ein paar zerdrückte Gene, die davon beeinflusst werden. Und Krebsgene werden sogar abgeschaltet, einige. Das muss man
Nee.
einfach mal wissen. So,
Krass.
und wenn man so etwas nicht weiß, es ist jetzt nur ein Baustein und Vitamin
Ja.
D ist relativ berühmt.
Ja.
Allein Dr. Spitz, Professor Spitz, seine Arbeiten und ähnliches, wenn man sich das anguckt, oder Raimund von Helden, da ist ja einiges unterwegs. Aber das wissen die Ärzte noch nicht. Und ich fange an, mit den Bausteinen zu arbeiten, dann mit dem Patienten. Wenn ich merke, okay, da ist irgendeine Belastungsstörung oder irgendetwas, was ihn blockiert. Ich habe ein tolles Netzwerk inzwischen von Psychologen und Psychotherapeuten und ähnlichem. Ich kriege die Sachen immer nicht auseinanderklabüstert mit den ganzen Begrifflichkeiten. Also ich habe
Alles.
genügend Seelenklempner in irgendeiner Form mit irgendwelchen Fachrichtungen, wo ich sagen kann, ey, ich habe da mal wieder einen für euch. Schiebt den dazwischen. Das Schöne ist, die sind entweder bei mir in der Behandlung gewesen, die Leute, oder ich habe die fortgebildet. Also
Clever.
es ist ein Geben und ein Nehmen.
Ja, ist ein Geben und Nehmen, auf jeden Fall.
So, und ich schiebe die dann hin und sage dann auch nicht, okay, das ist meine Fachrichtung und das muss jetzt funktionieren, sondern ich
Ja.
sage, okay, alle offen.
Ja.
Und je mehr Ärzte ich dazu kriege, einfach mal so ein bisschen zur Seite wegzugucken oder zu sagen, okay, komm, wir arbeiten zusammen. Du machst deinen medizinischen Kram, ich gleiche dann wieder aus, was du an Medikamenten reingepackt hast mit Mikronährstoffen.
Ja.
Da merkt man aber auch, dass Medikamente in kleineren Dosierungen viel, viel effizienter wirken. Das ist Blutdrucksenker. Ja, super. Bei ganz vielen haben wir die Bluthochdruck bekommen, einen L-Arginin-Mangel.
Was ist das?
Das ist eine Aminosäure.
Ah ja.
Hast du leider nur durch Fleisch. So. Und wenn die L-Argininsäure, also wenn diese Aminosäure nicht langfristig nicht genug da drin ist im Körper, irgendwann knallt es halt. Und dann gibt es einen Bluthochdruck, der nicht erklärbar ist. Die Leute sind nicht zu fett, die rauchen nicht, die machen ihren Sport, die sind eigentlich ja das, was ich alles sein würde. Und die schieben einen Bluthochdruck, eine nicht alkoholische Fettleber und all mögliche lustige Dinge. Und da fragt man sich auch, wie kann das sein?
Kann
Sie
das
machen doch
sein?
alles richtig.
Aber um nochmal auf die Leute in einem Supermarkt oder generell draußen zurückzukommen, anscheinend züchten wir uns Mangel an mehreren Stellen an, so wie ich das raushöre von den ganzen Sachen, die wir jetzt gerade besprochen haben. Nicht nur Vitamin D, sondern andere Dinge auch. Ganz viel Mangel. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir weniger rauskommen und weniger mit den Menschen sprechen, das, was du sagst, diesen verengten Blick von den Ärzten, haben auch dann die Leute diesen verengten Blick. Und komisch, oder? Eigentlich haben wir das Internet, haben alle Möglichkeiten und trotzdem verengt sich dann gleichzeitig der Blick, habe ich ma manchmal das Gefühl, weil man einfach in seiner eigenen Welt da so lebt. Und ich habe das Gefühl, dass viele Leute bei jedem kleinen Wehwehchen sich Pillen reinschmeißen, aber nicht bedenken, alles, was wirkt. Selbst Psychotherapie, bin ich ganz ehrlich, hat auch Nebenwirkungen. Alles, was wirkt, hat Nebenwirkungen. Und ja, um noch einen Spruch rauszuhauen, was Gift ist, macht die Menge auch.
Ja, Die Dosis macht das Gift.
Ja, die Dosis macht das Gift. Dankeschön.
Ja, komm, wir bekommen. Wie sagte Kneipp so schön, wer keine Zeit für seine Gesundheit hat, wird später viel Zeit für seine Krankheiten brauchen. Ich liebe diesen Spruch, steht bei mir auch in der Praxis irgendwo rum. Aber ja, ich habe da überall ganz böse Sprüche in der Praxis stehen als Motivation. So, was war das? Fehler sind für Anfänger, nur Könner produzieren Katastrophen. Also die zu mir in die Praxis kommen, sind definitiv Könner. Es sind meistens mittelschwere Katastrophen. Aber was ganz Einfaches. Wusstest du, dass eine Umarmung von der Länge von 20 Sekunden plus so viele Hormone rausschüttet, dass es einem Menschen direkt danach viel, viel besser geht.
Schon mal gehört, aber mit den Hormonen nicht.
Das ist eine Hormonausschüttungs-Produktionsüberfallmaschine. Das wirkt wirklich. Wenn es dir schlecht geht, nimm deinen Partner in den Arm und du knuddel den mal für 20 Sekunden plus. Also wirklich auch halten. Nach 10 Sekunden trennen wir uns normalerweise wieder. So, aber bei 20 Sekunden wirst du merken, du schüttest tatsächlich, ja, wie nennt sich das Hormon, was die
Schwangere... Oxytocin.
Genau, das wird zum Beispiel.
Kuschelhormon.
Ja, das wird zum Beispiel mit ausgeschüttet und ganz, ganz viele Glücksgefühle. Mhm. Und das Problem ist aber, die Menschen sind heutzutage alleine. Sie trauen sich nicht mehr, das Gegenüber in den Arm zu nehmen. Ich mache das inzwischen einfach ganz kackendreist, mir ist es egal. Also ich frage, darf ich das? Und du weißt gar nicht, wie sich die Menschen freuen. Die haben dann ihren Kaffeefilter auf und sonst was. Ich nehme die in den Arm, ich knuddel die durch, mitten im Supermarkt. Ja, verhaftet mich, wenn er wollt, ist mir auch schnutzpiep egal. Aber diesen Menschen geht es besser. Sie sind glücklicher, die lachen, teilweise laufen Tränen. Ach, das habe ich so lange nicht mehr gehabt.
Ja, ja.
Ich habe das die Tage mit jemandem von der Security gemacht. Die nehmen wirklich ihren Job super ernst und allem drum und dran. Ich habe sie dann draußen genommen, ich habe sie angeguckt und gesagt, dir geht's nicht gut, ne? Sie sagt, nee, alles möglich. Es war einfach zu viel. Also kein klinisches Krankheitsbild, sondern so, wie es vielen von uns geht.
Ja,
sie
ja, sagt, klar.
Kann einfach nicht mehr. Und sie hat das Süßigkeitenfressen angefangen und solche Geschichten. Habe ich auch im Winter. Ja, sorry, mir war es auch zu viel. Sondern ich habe die einfach in den Arm genommen. Ich habe gesagt, komm her. Komm mal, meine Brustmädel, jetzt wird geknuddelt. Ja, ist das dein Ernst? Ist sie, es sei denn, du möchtest nicht. Ja, die ersten 10 Sekunden war so dieses verhaltene Knuddeln. Und da habe ich gesagt, so, jetzt lass einfach mal los. Tief durchatmen und knuddeln. So, et voilà, es hat funktioniert. Nach 30 Sekunden ist sie aus dem Arm bei mir raus und sagte, wow, ich hätte nicht gedacht, dass eine Umarmung so viel bewirkt. Deswegen ist mein Appell immer, wenn ihr Freunde habt, Bekannte habt, wenn sie nicht gerade krank sind, also auch vor diesem ganzen Triss, der hier abgeht, habe ich auch keinen Kranken in den Arm genommen, wenn es nicht sein muss, dass meine Kinder waren. Aber nehmt die doch einfach mal wieder in den Arm.
Ja.
Einfach unverbindlich. Das ist nichts Sexuelles oder Ähnliches.
Nein, nein, absolut nicht.
Man kann ja fragen. Man kann fragen, sag mal, darf ich dich in den Arm nehmen? Mir ist da gerade nach.
Ja.
Sprich es aus. Wenn der andere sagt, nee, du, das möchte ich nicht, dann muss man es akzeptieren.
Ja. Das ist klar. Auf jeden Fall. Und ich denke, wenn man auch keine Familie hat direkt, dann wird man halt nicht mehr so häufig in den Arm genommen. Also Familie jetzt direkt im Umfeld. Jeder hat Familie, aber ne, wenn die Freunde weiter weg wohnen oder aus welchen Gründen auch immer sich isoliert haben, dann hat man nicht mehr so viele Leute, die man immer wieder in den Arm nehmen kann. Und viele Partnerschaften gehen auch auseinander, dann nimmt man sich vielleicht auch nicht mehr in den Arm und vielleicht tut es einfach mal gut, von jemandem einfach so in den Arm genommen zu werden. Und es gibt auch tatsächlich so, ich weiß nicht, wie man die nennt, ich nenne sie mal Kuscheltherapeuten, es gibt tatsächlich Leute, die sich darauf spezialisiert haben, einfach Leute in den Arm zu nehmen. Und wie du sagst, nicht im sexuellen Sinne, sondern ne, einfach mal so eine Kuscheltherapie.
Ja, einfach mal das Gefühl wieder zu haben. Was auch hilft für jemanden, der jetzt nicht die Möglichkeit hat, angefasst zu werden oder sowas, ist tatsächlich eine banale Rückenmassage. Ich rede jetzt von den Wellnessmassagen. Ist so für mich persönlich überhaupt nicht meins. Aber ganz ehrlich, ich habe mir das in diesen 2 Jahren auch öfter mal gegönnt. Neben einer Thai-Massage, bei der ich gesagt habe, mach mal die Knoten weg. Aber ich bin hingegangen, wirklich unter dem Aspekt, ich will nichts für meine Muskulatur, sondern ich möchte einfach nur mal den Kopf für 30 Minuten abschalten. Muskulär hat es mir gar nichts gebracht, klar. Das ist eine Aromamassage. Es war aber angenehm. Es war mal 30 Minuten lang keine Nachrichten, kein Geblärre, keine Sorgen, kein gar nichts, sondern wirklich nur 30 Minuten Hände, die sich um meinen Rücken gekümmert haben. Und das fand ich sehr, sehr angenehm.
Ja.
Ansonsten, ich selber mache sowas nicht. Ich kann das nicht, schlafe aber immer bei ein, wenn ich das machen soll. Ja, wenn ich jemanden 2,5 Stunden massieren soll, ich penne dabei wirklich ein. Dieses La-La-La im Hintergrund, es ist tiefenentspannt, leider nicht nur für den, der da liegt, sondern auch für mich. Ich habe es aufgegeben. Aber es ist schön, das einfach mal zu bekommen. Oder überhaupt mal Menschen ein Lächeln zu schicken. Draußen müssen keine Masken getragen werden. Einfach mal, wie auf dem Dorf, das so üblich ist, vorbeigehen und sagen, schönen guten Morgen. Oder bei uns in Norddeutschland ist halt einfach, moin.
Moin.
Ich kenne die Leute nicht. Ist mir auch völlig egal. Ich sage einfach guten Morgen. Es gibt ein Lächeln. Es gibt ja so Verrückte, die stellen sich tatsächlich hin. Ich weiß nicht, es war, glaube ich, nicht in Deutschland. Ich habe das irgendwo gesehen, auf irgendeinem der sozialen Kanäle. Da ist einer hingegangen, der hat sich die Augen verbunden und hat gesagt, free hugs. Also ich weiß nicht, ob das in England war. Ich meine, das wäre sogar da gewesen.
Es gibt immer mal wieder solche Leute, die das machen auf der Straße, ja.
Ja, und der hat sich einfach nur hingestellt, Augen verbunden und hat die Menschen einfach so in den Arm genommen. Und das fand ich toll. Auch die Reaktion derjenigen, die sich haben in den Arm nehmen lassen, also die das wollten, das war wirklich schön. Und ich denke, das fehlt auch vielen.
Ja.
Dieses Soziale, dieses wir sind eine Gemeinschaft. Man muss sich nicht kennen.
Nein.
Aber allein im Supermarkt, dieses mit diesem Einkaufswagen und ja, ich will da mal eben noch vorbei und greift dem Nächsten vor die Nase, beschwert sich aggressives Verhalten. Es ist nicht mehr schön.
Nein, nein, dieses aggressive, ich gehe gar nicht mehr gerne einkaufen. Ich gehe immer gerne einkaufen um 7 Uhr morgens, wenn keiner da ist oder spät abends, wenn kaum jemand da ist. Okay, dann kriege ich auch kaum mehr frische Sachen, aber ja, dieses aggressive, das nervt mich auch total beim Einkaufen. Alle sind gestresst und gereizt und irgendwie bin ich dann auch gestresst und gereizt sofort. Ja.
Erlaub dir mal einen Spaß, guck mal in die Einkaufskörbe der Menschen, was die kaufen. Ich meine, das Übliche ist natürlich das Diabetes-Typ-2-Starter-Set mit Brot, Nudeln, Reis, Mais und solchen Geschichten. Ne? Mhm. Das Ding habe ich tatsächlich in den letzten Monaten auch etwas zu tief reingeguckt, sprich Kohlenhydrate, Bombs 10 Kilo drauf. Ich liebe meine Schilddrüse, die ist so kaputt, die macht alles mit. Ist halt so, aber wenn du dann reinguckst, die haben wirklich Sachen drin wie Schokolade, aber vermehrt. Oder so ganz komische Fertigpacksachen, so à la, ich will gar nicht mehr kochen. Und ich weiß jetzt nicht, wie deren häusliche Situation ist. Viele haben ja auch keine Zeit mehr zum Kochen. Aber es tritt vermehrt auf, ja, dass man so diese Fast Food, die kaufen keine Lebensmittel mehr ein, sondern nur noch Supermarktartikel. Und ich habe nun den Vor- oder den Nachteil, ich möchte Menschen nicht mit meiner Erscheinung im Supermarkt belästigen. Dementsprechend gehe ich auch sehr früh oder sehr spät hin, liegt aber daran, dass ich keine Maske im Supermarkt trage. Das darf ich, das ist auch alles hochoffiziell. Allerdings, ich mache das schon seit Beginn der ganzen Aktion nicht. Es war so schlimm gewesen, Dezember 2020, dass ich hier in einem Riesensupermarkt tatsächlich mit Lebensmitteln beworfen worden bin, um auf das Thema Angststörung zurückzukommen. Da war einer und hat zu mir gesagt, ja, Menschen wie Sie gehören weggesperrt. Ich habe sie nur noch gefragt, haben wir noch 1933 oder schon 1939 hier? Ja, so jemand, so Junges wie Sie, kann ja gar nichts mit der Lunge haben. Da habe ich mir überlegt, so, doch. Und dann habe ich mich einfach nur ganz höflich bedankt und gesagt, vielen lieben Dank, dass Sie Ihre Maske wegen Menschen wie mir tragen. Das ist absolute Solidarität. Ich mag den Begriff Solidarität überhaupt nicht. Aber was willst du denn da noch entgegnen? So, und das ist aber inzwischen nicht, das war damals die Ausnahme. Das war wirklich jemand, der Angst davor hatte. Was ich auch verstehen kann. Ich nehme das sehr ernst.
Ja.
Aber heute ist das mehr so diese Ellenbogengesellschaft. Wenn ich überlege, vor Corona, ja, hast du auch immer mal ein paar Idioten zwischen gehabt, die einem auch mit dem Einkaufswagen in den Hacken gefahren sind und sowas. Aber jetzt ist das so ja, wie angefasst. Und dann beschweren sich die Leute drüber, dass man keine Abstände einhält, obwohl die gerade mit dem Einkaufswagen voreingefahren sind.
Das super. Ist super.
Ich kann mit meinen Kindern auch nicht mehr einkaufen gehen. Die haben Angst tatsächlich vor den anderen Menschen. Die stehen da, also die Kleinen sind 6 und 10 Jahre alt und sagen, Mama, wir halten uns an die Regeln, wir bleiben dicht am Einkaufswagen dran. Warum können die Erwachsenen das nicht akzeptieren und den Abstand zu uns einhalten? Wir reden von einem Einkaufswagen, der in einem rund 3 Meter breitem Gang steht, mit 2 Kindern, schön an der Seite, es kommt jeder dran vorbei und Mutti ist im Regal gegenüber und holt nur eine Sache raus. Und dann fahren die Leute dicht dran an die Kinder, schubsen die teilweise an die Seite. Die wollen da nicht mehr hin.
Ja, verstehe ich.
Na, und also das ist, ich weiß nicht, wo das noch hingehen soll mit der Gesellschaft. Ich habe auch kein Patentrezept für.
Ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob es in jeder Gesellschaft so ist. Ich meine, das unterscheidet sich. Wie definierst du Gesellschaft? Ich hatte das irgendwie vor einer oder zwei Wochen, da meinte jemand, es gibt nur eine Gesellschaft und darüber gibt es nur Gemeinschaften, kleine Gemeinschaften. Finde ich halt.
Ja, wir sind eine Gesellschaft. Man darf ja den Begriff der Rasse nicht mehr in den Mund nehmen. Aber wenn man sich das anguckt, wir sind nichts anderes als Tiere. Was anderes sind wir nicht. Rein von der Theorie her. Klar, mit einem Bewusstsein und so weiter und so fort. Wir definieren uns als Mensch, aber theoretisch die menschliche Rasse insgesamt, alle Menschen auf diesem Planeten, egal welche Hautfarbe sie haben, das ist eine Gesellschaft. Mhm. Die Gesellschaft des Menschen. Mhm. Jetzt ist die Frage, das Ganze wird aufgeteilt in Grüppchen. Wir haben eine Dorfgemeinschaft. Wir haben, ja, die kleinste gesellschaftliche Einheit ist tatsächlich die Familie. Das ist die kleinste Zelle. So, dann geht es weiter, die Nachbarn, der Ort und so weiter und so fort. Es breitet sich immer weiter raus, bis wir auf Staatengröße sind. Was ist denn da bitte schön der Unterschied zu einem einzelnen Organismus? Der Mensch ist auch die Zelle und es wird immer größer, immer größer.
Ja, klar.
Und so sehe ich die Gesellschaft insgesamt. Mir ist es egal, welches Land das ist, welche Kultur dort vorherrscht, sondern es ist eine große Gesellschaft.
Das heißt, wenn man weggeht, dann nimmt man das Problem ja quasi mit, weil dann sind ja alle irgendwie betroffen, wenn das ein großes Organismus ist, der Mensch.
Irgendwo sind alle betroffen. Guck dir Afrika an. Afrika fehlen die Touristen. Die Leute nagen am Hungertuch, nicht wegen der Maßnahmen. Hier beschweren sich alle über die Maßnahmen, aber durch die Maßnahmen fehlen dort die Touristen. Die Menschen leben von dem Tourismus. Die können ihr Essen nicht bezahlen. Ja, die haben nur einen Tageslohn von 2, 3, 4, 5 Dollar. Aber das ist für die eine Menge Lohn. Sie könnten davon zufrieden leben. Die haben kein Sozialhilfsgeld und sonst irgendwas wie wir hier, sondern die wissen nicht, was sie nachher, heute Nachmittag, zu essen auf den Tisch zaubern sollen.
Ja.
Wie sie rüberkommen. Es ist also ein Organismus. Das, was wir hier tun, mit diesen ganzen Maßnahmen, hat auch einen Effekt auf Länder, mit denen wir nichts zu tun haben, die wir teilweise noch nicht einmal kennen. Das hat immer einen Effekt drauf.
Ja,
die einzigen, die davon wirklich wenig bis gar nicht betroffen sind, sind Naturvölker. Die leben ihr Leben, als sei nie was passiert. In den meisten Fällen zumindest. Es sei denn, ja, der zivilisierte Mensch hat wieder eingegriffen. Aber ja, wie waren das bitte schon bei den Eskimos? Die waren gesund und glücklich und dann kam der Weiße an und sagte, guck mal, wir haben Reisnudeln, Brot und Gemüse. Ja, und jetzt haben sie überall Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Ei, oh,
ja,
okay.
Die Inuit. Kannst gucken.
Yeah.
Steht ganz offiziell drin. Die haben rapide Zahlen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Na, hast Nacken?
Ja, die ganze Zeit. Ich muss noch die Übung gleich machen, wenn wir Feierabend machen.
Nein, aber das ist also, von daher sage ich, das ist ein gesamter Organismus. Wie die einzelne Zelle oder der Zellkomplex, also Zelle wäre jetzt die Familie, der Zellkomplex ist vielleicht der Ort oder die Gemeinschaft, in der man so selber sich integriert, wie die mit einer Situation umgeht, weil im Organismus selber irgendetwas nicht funktioniert. Das ist immer ganz individuell. Und das ist immer auch basierend auf der jeweiligen eigenen Realität. Denn deine Realität ist eine andere als meine.
Ja, ja.
Die Realität basiert immer auf unseren Erfahrungen, auf unserer Erziehung, auf unserem persönlichen Umfeld.
Und physisch auch, ne? Ich habe eine andere Realität als mein Mann, der fast 2 Meter groß ist, ne?
Richtig.
Allein das, ne? Und ich bin eine Frau, behaupte ich mal.
Lass mal gerade gucken. Jo, ich mache mit.
Ja, und was? Ich habe eine ganz andere Realität als ein Mann. Und wohin meine Frage und meine Gedanken auch abzielen, ob man diese Ellbogengesellschaft, die wir hier erleben, auf der ganzen Welt erleben oder ob es partiell nur hier ist, weißt du? Also, ob man irgendwo ins Exil sozusagen gehen kann, wo es halt weniger ist? Oder zieht sich das alles mit, diese Ellbogengesellschaft, weil wir ja ein ganzes Organismus sind, egal wo man ist?
Im Endeffekt eine Erkrankung, wenn du so willst. Erkrankung, das Krankheitsbild heißt Ellenbogengesellschaft.
Nicht Blinddarm?
Ach nee, Blinddarm ist so out. Außerdem ist Blinddarm total wichtig für das Mikrobiom, weil sich da Bakterien sammeln. Ich hasse die Leute, die sagen, Blinddarm hat nichts zu tun. Okay, ich liebe es abzuschweifen. Nein, Sache ist die, also wir haben halt die Grunderkrankung Ellenbogengesellschaft. Das ist zumindest ein Symptom.
Ja.
Das ist noch nicht mal die Krankheit. Die Krankheit ist Stress, ist eingeengt sein, ist das Fehlen von sozialem Umfeld. Auf gut Deutsch, politische Maßnahmen. Das hat uns krank gemacht. Man hätte das Ganze anders lösen können, aber hätte Fahrradkette, wussten viele ja nicht zu dem Zeitpunkt. Ich versuche das politisch so friedlich wie möglich gerade zu formulieren.
Ja, das machst du sehr gut.
Ja, ne? Ich gebe mir Mühe. Und da vier Augen hört sich das anders an. Da fluche ich wie ein Rohrspatz. Aber es ist so. Also irgendwas hat uns alle in irgendeiner Form kaputt gemacht und leider ist das von oben reguliert worden. Hat mit Gesundheit also absolut in meinen Augen nichts zu tun. Im Gegenteil, es macht uns krank. Das Problem ist, wir hier gehen mit diesem Krankheitsbild als Organ Deutschland anders um als das Organ, was weiß ich, USA. In den USA muss man dann auch wieder unterteilen. Ist das der Bundesstaat, der Bundesstaat, der Bundesstaat? Also welche Organsektion ist es dann da, die da durch die Gegend flitzt? Und so ist das in anderen Ländern auch. Sondern nehmen wir mal wieder das Beispiel Afrika, weil ich da aus zuverlässigen Quellen weiß, dass es in vielen Ländern recht friedvoll abgeht. Da gibt es Länder, da merkst du von diesem, was wir jetzt im Extrem haben, nichts dort unten. Allerdings zieht sich langsam dieser Stress nach 2 Jahren Touristenbleiben aus, auch in die Familien hinein. Und die Leute werden auf ihre Art und Weise auch aggressiver, weil denen das Elementarste des Lebens fehlt. Essen. Das ist überlebenswichtig.
Ja, natürlich. Ja,
Leben, Trinken, das Zweitwichtigste. Ich sage mal, der Mensch ist dafür da, der kommt auf die Welt, dann lernt er das Essen, das Furzen, das Vögeln. Das Trinken auch noch. Das heißt, er multipliziert sich. Und dann erzieht er die nächste Generation, was ja das nächste Problem ist. Wir erziehen unsere Kinder ja inzwischen in Angst, gerade die Jüngsten. So, und dann geht er eines Tages über den Jordan und sagt, das war's. Also der Sinn des Lebens ist im Endeffekt geboren werden, Nachwuchspflanzen, sterben. Ende der Geschichte. So, und wir geben aber unseren Kindern jetzt schon diese Angst mit auf dem Weg. Wenn wir aber beigehen würden, uns mehr mit Gesundheit beschäftigen würden, rein theoretisch, nicht mit Krankheiten, sondern mit unserem eigenen Körper und nicht hinrennen würden zu einem Arzt, der sagt, wo man sagt, ja Doc, gib mir mal ein paar Pillen, damit der Kram weg ist. Wenn wir wenn wir die Verantwortung für unser Leben wieder übernehmen würden und sie nicht einem Weißkittel übergeben, dann wäre die Situation, denke ich mal, nicht so schlimm ausgeartet, also insgesamt gesellschaftlich gesehen oder Organ Deutschland gesehen, wie es jetzt tatsächlich ist. Denn die Menschen haben Angst vor dem, was ihnen am wichtigsten ist, ihrem Leben, das Leben zu verlieren. Und damit kann ich natürlich einem Menschen Angst machen. Aber damit kann ich nur Menschen Angst machen, die nicht aufgeklärt sind. Weil die auf die Straße gegangen sind am Anfang, die haben sich ganz anders mit ihren Körpern beschäftigt, mit dem Thema Gesundheit. Okay, du hast immer ein paar Idioten in jeder Gesellschaftsschicht dazwischen. Also, der Vollständigkeit halber erwähne ich die auch. Aber ich rede jetzt nicht von den Sockenschusskandidaten, die dazwischen rumgerannt sind, und rebellieren nur, weil es lustig ist, sondern ich rede von den Menschen, die ich dann auch gesehen habe 2020 in den Interviews. Ich weiß nicht, ich glaube, das war Digitaler Chronist oder Reitschuster. Die hatten da was veröffentlicht gehabt. Oh, Entschuldigung, Boris darf man ja nicht mehr nennen. Er ist ja ein böser Junge. Also, die haben auf jeden Fall da Leute gezeigt, die mit dem Fahrrad nach Berlin gekommen sind und die haben gesagt, nö, wieso, uns geht's doch gut, wir sind doch gesund, wir ernähren uns richtig. Die haben sogar Mikronährstoffe genommen. Und wenn ich mir solche aufgeklärten Menschen angucke, denen kann man nicht wirklich Angst einjagen. Respekt, ja. Respekt sollte man vor jeder Erkrankung haben. Ja. Aber keine Angst. Angst ist immer der falsche Ratgeber. Und ich kann die Menschen verstehen, die Angst vor einer Erkrankung haben. Natürlich. Aber am Ende des Lebens steht immer der Tod. Wir können nur versuchen, unserem Körper das zu geben, was er braucht, sei es psychisch, also mentale Stärke, gucken, dass er so gut wie möglich funktioniert, so wenig wie möglich Blödsinn in uns reinstopfen, wie Rauchen, Saufen und so weiter und so fort. Fehlerfrei ist niemand. Jeder braucht einen Laster, einen LKW kann ich mir nicht leisten. Deswegen gibt es halt Raucher und solche Geschichten. Ja, aber dass wir gucken, ja, und diesen Stress einfach mal weghalten. Dieses wunderschöne Ding, Smartphone genannt, ich habe da extra so ein Knochensmiley drauf hinten. Ja, so Popsocke sind lustig mit einem Knochensmiley. Ich lasse das teilweise aus, tagelang.
Ist schlau. Ich bin abhängig davon, ehrlich gesagt.
Ja, also ich habe bestimmte Sachen, da gucke ich nach. Telegram-App zum Beispiel gucke ich nur nach, wer hat mir persönlich was geschrieben. Gruppen, da nehme ich mir ganz gezielt eine Zeit am Tag und sage jetzt, okay, in dieser Stunde ballerst du dir alles an Negativ-News rein, was es gibt. Das heißt, ich gehe durch die Telegram-Gruppen durch.
Sehr gut, ja.
In der Regel solche, die auch wirklich nur Mainstream-Mediensachen einfach mal geballt reinknallen. Ich lese mir schon die Kommentare gar nicht mehr durch. Ich habe da 2, 3, 4, 5, 6, 10 YouTube-Kanäle. die ich mir ganz gezielt reinballere, meistens beim Wäschefalten, weil das eh total langweilig ist. Da braucht man ein
Oh
bisschen Action.
ja, oh ja.
Ja, also da habe ich immer YouTube laufen oder ein Podcast läuft nebenher.
Ja.
Also irgendwas, was mich auch innerlich aufregt, dann werde ich nämlich aktiver, gehe die Wäsche schneller weg und ich bin schneller durch, weil ich das ausschalten will.
Ja, Wut ist ein Geschenk, wie Gandhi schon sagte.
Ja, also ich liebe meine Wut, die dann in mir aufkocht, die lasse ich an meiner Wäsche auf oder am, aus oder am Boxsack. So, und dann ist aber auch gut für den Rest des Tages.
Ja.
Abends schalte ich keine Nachrichten mehr ein. Ich gucke keine YouTube-Kanäle, kein gar nichts mehr. Es bleibt offline. Klar, wenn mich jemand fragt oder sowas, ich kriege dann WhatsApp, Telegram und keine Ahnung was, Nachricht. Dann gucke ich mir nach, wer ist das? Ist es jetzt wichtig oder kann das für den nächsten Tag warten? Und dann bleibt das aus. Ich will
Das
es
ist
einfach
sehr
nicht mehr.
schlau, ja, sehr schlau. Nicht ständig da drauf gucken.
Das
Also
musste ich erst lernen.
ja, ich auch. Also ich erlebe es bei vielen Neumamas, die lieben ihre Kinder. Das will ich gar nicht sagen. Also das hat damit nichts zu tun, das will ich nur betonen. Aber klar, wenn dein Kind hauptsächlich schläft oder nö, du stillst, das dauert auch eine Weile. Man liebt sein Kind anzugucken, aber irgendwann ist es dann doch langweilig und man kann nicht viel machen. Also hat man nur noch eine Hand frei. Was macht man da? Ja, das erlebe ich immer wieder.
Wie gut, dass ich noch Generation vor Smartphone die ersten Kinder zur Welt gebracht habe, weil man darf ja nicht vergessen, meine
Ja.
Kids sind 26, 17, 10 und 6. Also letzte war Generation Smartphone.
Ja.
Aber ganz ehrlich, ich habe die Ruhe genossen in der
Ja.
Zeit. Nachteil ist, ich konnte nie stillen. Als ich das letzte Mal konnte, war ich ja nun etwas ausgeschaltet worden von Ärzten. Da durfte ich nicht wegen der Medikamente. Aber meine ersten drei Jungs, da ging es nicht. So, das ist natürlich langweilig. Und ganz ehrlich, ja, wenn es zu schlimm wurde, habe ich mir ganz leise mal den Fernseher nebenher angemacht. Und ich habe da nicht mal hingeguckt. Es war nur, dass ein Geräusch da war. Und dann hat der Fernseher mich genervt wegen des Geflackere. Dann habe ich ein Radio laufen lassen. So, und heute. Also bei Charlotte habe ich das zum Beispiel so gemacht, bei der Jüngsten, dass ich tatsächlich mir die Musik-App angemacht habe und einfach nur Musik gehört habe.
Ja.
Das ist, also habe ich mir aufs Ohr geknallt und habe gesagt, so, dann musste ich aufpassen, weil ich damals noch keine Kopfstöpsel hatte ohne oder Ohrstöpsel ohne Kabel, dass die Kleine sich nicht verwickelt, dann ging es halt nach hinten. Das war's. Ich habe ganz bewusst mir die Zeit fürs Kind genommen. Und
Aber da sagst
es
du, finde ich,
geht.
einen wichtigen Punkt. Wir sollten uns wieder bewusst Zeit nehmen füreinander und für uns. Und da komme ich jetzt auch schon langsam zum Abschluss. Was würdest du den Zuhörern und Zuschauern noch gerne mitgeben zum Abschluss?
Seid endlich wieder menschlich. Liebt euch, Entschuldigung, wenn ich so ausdrücke, aber vögelt miteinander, seid endlich wieder glücklich, reißt
Liebe,
die
liebe,
Maske
liebe.
vom Gesicht, wann auch immer ihr es euch traut, ihr es dürft und so weiter und so fort. Schenkt euch ein Lächeln und fragt euch, wer bist du? Was willst du in deinem Leben? Du bist die Veränderung deines Lebens. Entschuldigung, jetzt muss ich eine Runde husten. Ach, da merkte ich die Lunge wieder. Aber im Endeffekt, wenn wir ja Veränderung wollen, müssen wir die Veränderung sein. Und die ganze Zeit frei nach Albert Einstein zu sitzen und darauf zu warten, dass sich irgendetwas verändert, es wird nichts bringen. Es wird sich nichts ändern, es sei denn, wir tun's.
Nee,
Wenn du ein
und wir
Lotto gewinnen willst, musst du Lotto spielen.
auf jeden Fall. Und auf den weißen, also auf das weiße Ross, auf den Ritter, der auf dem weißen Ross zu warten, das hilft nicht weiter. Ja, genau. Das sehe ich
Nee.
auch immer.
Das ist, boah, ist das langweilig, das will doch keiner.
Na, nein, sicher nicht. Also mit 7 habe ich das, glaube ich, toll gefunden, aber irgendwann dann nicht mehr.
Ich fand den schwarzen Ritter cooler, der hat wenigstens Abenteuer erlebt. Der war nicht so
Ja, gut.
langweilig, so heiter, nein.
Gut, ich war dann die langweilige Fraktion.
Ah, macht nichts, sieht aus, hier ist trotzdem was geworden. Ich mag dich bis heute.
Dankeschön. Susanne, ich danke dir für das wunderbare Gespräch. Ich glaube, wir haben einen riesen Potpourri und ich konnte auf jeden Fall sehr viel davon ziehen, von diesem Gespräch. Und ja, ich danke den Zuhörern, hallo, und den Zuschauern, ne, eben die Übungen und so. Und ja, freue mich auf ein nächstes Mal. Dankeschön.
Wenn du magst, kurz als kleiner Nachtrag.
Ja.
Ich kann gerne für deine Zuhörer ein PDF fertig machen mit der Übung, dass sie das richtig haben können.
Das ist eine sehr gute
Kostenfrei
Idee.
würde ich gerne in den Raum schmeißen, damit das alles ein bisschen rausgeht. In diesem Sinne,
Eine.
vielen lieben Dank. Du bist eine tolle Moderatorin. Oh, sollten wir echt mal wiederholen.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, mein Liebe. Bis dann.
Okay, tschüss.